Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Oktober 1992.
Willkommen, liebe Leute im Lande, zu einem neuen Tagesinfo hier auf Radio Dreieckland, 102,3 Megahertz. Eigentlich hatten wir uns etwas Schönes ausdenken wollen zum Tag der Deutschen Einheit, der jetzt ja schon 2 Tage verstrichen ist. Uns ist allerdings nichts Intelligentes eingefallen. Darum steigen wir jetzt gleich mal mit den Themen ein. Ja, nach einer kurzen Meldung über das Eintreffen von Flüchtlingen jetzt in der Vauban-Kaserne geht es dann weiter mit dem vergangenen Wochenende hier in Freiburg. Wir hatten heute Nachmittag einen Vertreter der SAGA, das ist das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebung, hier im Studio. Er hat uns etwas über die verhinderten Freiburger Nazi-Aktionen vom Wochenende erzählt. Ja, während die Politprominenz in Schwerin die deutsche Einheit beweihräucherte, sorgte ein massives Polizeiaufgebot für Ruhe auf Schweriner Straßen. Dennoch brachten DGB, PDS und die Komitees für Gerechtigkeit einige tausend Leute auf die Beine, die ihren Protest gegen diese Art von Einheit zum Ausdruck brachten. Auch die Autonomen haben kräftig mitgefeiert bei der deutschen Einheit. Dabei sind Hunderte von ihnen, also ungefähr 100 von ihnen, auch in den Knast gewandert. Mehr darüber wird uns dann ein Vertreter vom Berliner Kreuzberger Bündnis, der auch dort war, erzählen.
Bundeswehr in Bielefeld. Am Freitag zeremonierte die nordatlantische Generalität die Gründung einer schnellen Eingreiftruppe in Bielefeld. Zum Verhältnis NATO und Westeuropäische Verteidigungsunion sowie zur Rolle der Eingreiftruppe und den Gegenaktivitäten der Friedensbewegung ein kürzerer Bericht.
Des Weiteren geht es um die Volksabstimmung in der Schweiz am 27. September zur NEAD, das heißt die neue Eisenbahn Alpen-Transversale, einem 80 Kilometer Tunnelprojekt durch die Alpen, das in Zusammenhang steht mit der europäischen Wirtschaftsraumpolitik. Die EG will für ihren wachsenden Güterverkehr einen Transitkorridor zwischen Nord- und Südeuropa und die Schweizerinnen haben dem mit 63,5% zugestimmt. Über diese Entscheidung und über die auch weiterhin bestehenden Bedenken der Gegnerinnen gegenüber dem größten Bauprojekt der Schweiz, überhaupt gegenüber der europäischen Großraumphilosophie, sprachen wir mit Lucius Theiler, Abgeordnetem der Schweizerischen Grünen und aktivem NEAD-Gegner.
Ja, zum Abschluss des heutigen Infos ein etwas verlängerter Veranstaltungshinweis. Am kommenden Mittwoch startet eine Filmreihe mit Filmen aus Südafrika im kommunalen Kino hier in Freiburg. Wir sprachen mit Don Atkins, einem Mitorganisator dieser Reihe und Co-Autor des Filmes Goldwitwen, der auch am Mittwoch dort zu sehen sein wird. Telefonnummer hier im Studio, wenn ihr uns anrufen wollt, ist die 0761 31 028 und am Mikrofon heute zu hören sind der Eddie, der Arthur, der Freitag und der Joey. Heute gegen 12.30 Uhr sind die ersten Flüchtlinge in dem neuen Bezirkssammellager oder besser Internierungslager hier in Freiburg eingetroffen. Es handelt sich um etwa 30 Personen, Frauen und Männer, davon 8 Jugoslawen, die meisten von ihnen stammen aus Rumänien. Nach Stunden zäher Verhandlungen mit der Lagerleitung ist es Flüchtlingsunterstützerinnen gelungen, Kontakt mit ihnen aufzunehmen und sie über ihre Situation hier zu informieren. Die stellt sich momentan so dar. Morgen früh sollen bereits die ersten Anhörungen stattfinden. Geld gibt es erst am kommenden Donnerstag, und zwar ein Taschengeld von 70 Mark. angesichts der Entschlossenheit der Herrschenden, ihre Abschiebepolitik durchzuziehen und Flüchtlinge im Schnellverfahren außer Landes zu schaffen, ist ein entschlossenes Handeln von Menschen, die sich mit Flüchtlingen solidarisieren wollen, notwendiger denn je. Im Moment gibt es noch keinen zentralen Treffpunkt, ein solcher wird jedoch in den nächsten Tagen eingerichtet und bekannt gemacht und wird dann auch hier auf Radio Dreiklang 102,3 zu erfahren sein.
Am Samstag gab es ihnen zum dritten Mal den neuen Tag der deutschen Einheit, das heißt also 2 Jahre deutsche Einheit. Für die ganze Bundesrepublik war daher verstärkt mit Überfällen und Angriffen von Neonazis auf Flüchtlingswohnheime und Flüchtlingslager gerechnet worden. Auch in Freiburg hatten zum Teil Gerüchte, zum Teil bestätigte Informationen auf derartige Aktionen hingedeutet. Deswegen sind die Flüchtlingswohnheime in Freiburg am Wochenende von Freiburgerinnen bewacht worden. Wir hatten heute Nachmittag einen Vertreter des Südbadischen Aktionsbündnisses gegen Abschiebung hier im Studio und haben ihn zu den Vorfällen am Samstag und ihren Hintergründen befragt.
3. Oktober war eigentlich oder sollte von der, ich fange mal mit der Regierungsseite an, zu einem Jubeltag erklärt werden, wo behauptet werden soll, dass also mit der Vereinigung von Ost- und Westdeutschland, für manche, insbesondere die Rechten, ist das inzwischen Mitteldeutschland, die wollen also noch weiter nach Osten, dass mit dieser Vereinigung ein neuer Punkt in der Geschichte gesetzt werden soll, in der Geschichte Deutschlands, der insbesondere darauf hinzielen soll, dass Deutschland sowohl in Europa als auch weltweit eine neue, stärkere Position einnimmt. Und dieses auch nach innen durch eine entsprechende Propaganda und auch eine entsprechende Darstellung, eine Feierlichkeit vermittelt werden sollte. Gleichzeitig war davon auszugehen, dass im Zuge dessen, was in den letzten Monaten hier in Deutschland gelaufen ist, also rassistische und faschistische Anschläge, insbesondere gegen ausländische Menschen und Flüchtlinge, auch die Rechten diesen Tag, den 3. Oktober 1992, dazu benutzen werden könnten, ihre Situation zu erklären, in der Öffentlichkeit zu erklären, ein bisschen vielleicht verharmlosend ausgedrückt, zu demonstrieren, dass die Rechten wieder auf dem Vormarsch sind und dass also eine Reichskriegsflagge zum Beispiel inzwischen zum Alltag gehört, dass Anschläge gegenüber ausländischen Menschen zum Alltag gehören und dass auch ihre Manifestation auf der Straße zum Alltag gehören könnte.
Ja, es gab konkrete Hinweise darauf, dass auch am Samstag in Freiburg mit Angriffen und Überfällen von Neonazis auf Flüchtlingswohnheime zu rechnen sei.
Im Vorfeld dieses 3. Oktobers gab es 3 konkrete Informationen, die ernst genommen werden mussten. Die eine Information kam aus Leipzig im Zusammenhang mit dem Fußballspiel in Freiburg, das es gegeben hat am Samstag. Machten sich auch Hools aus Freiburg auf den Weg nach Freiburg und würden sich möglicherweise mit den Fußballleuten, Fußball-Raudis, die es hier gibt, verbinden können, zumal bekannt ist, dass die Rechten so ein Terrain auf dem Fußballfeld inzwischen benutzen für ihre Aktivitäten. Das ist der eine konkrete Sachverhalt. Der zweite konkrete Sachverhalt ist der gewesen, dass von den Rechten geplant gewesen ist, das neue Bezirkssammellager gegen Flüchtlinge an der Vauban-Kaserne zu einem Ausgangspunkt ihrer Manifestation zu machen. Und der dritte Punkt ist gewesen, dass es auch Gerede gegeben hat an Schulen in Freiburg, was Leute, die an diesen Schulen sind, uns mitgeteilt haben, sodass wir davon ausgehen mussten, das sind 3 unabhängige Möglichkeiten, die sind nicht aus einem Gerücht entstanden, sondern sind aus realen Anhaltspunkten entstanden. Wenn man auch noch den allgemeinen Zusammenhang sieht, von der rechten Seite, überall in Deutschland werden Flüchtlingsheime angegriffen. Überall gibt es eine organisierte rechte Szene. Nur vielleicht, nur vielleicht im südbadischen Raum nicht, vielleicht auch an anderen Stellen hoffentlich auch noch, sodass die Rechten auch unter Zugzwang gesetzt werden, sowohl von ihrem eigenen Anspruch, noch nun endlich auch im südbadischen Raum etwas auf die Beine zu stellen, als auch von dem Anspruch, der von anderen rechten Organisationen vielleicht an den südbadischen Raum gestellt wird. Was seid ihr denn für Schlappschwänze, so nach dem Motto, jetzt macht doch mal endlich was. Und wenn man dann auch in Rechnung stellt, dass es hier einige, zwar kleinere Organisationen von den Rechten gibt, dass auch stadtbekannte Nazis dabei sind, diese Rechten zusammenzuführen und quasi ein Bündnis zu schaffen, musste für diesen 3. Oktober zumindest die Überlegung eingebaut werden, es könnte etwas passieren, und von unserer Seite aus die Überlegung, was können wir dem entgegensetzen. Das ist so der Ausgangspunkt gewesen. Zu diesem Ausgangspunkt hat es dann auch einen Aufruf gegeben. Es hat ein Vortreffen gegeben, dass man sich zu dem 3.10. einige Gedanken gemacht, dass man insbesondere den Schutz von Flüchtlingsheimen garantieren kann und dass man möglicherweise, sollte es notwendig werden, auch in die Freiburger Innenstadt geht, um den Rechten entschieden und entschlossen entgegenzutreten.
Jetzt ist ja am Wochenende entgegen aller Befürchtungen tatsächlich zum Glück nicht viel passiert. Was ist eigentlich konkret vorgefallen?
Es gab ein Fußballspiel, es sind Hools aus Freiburg, aus Leipzig da gewesen, und aus Freiburg sind auch einige Hools da gewesen, und auch Rechte sind auf dem Fußballspiel gewesen. Die Polizei hat dann dafür gesorgt, dass die Hools, die aus Leipzig hier nach Freiburg gekommen sind, also diese rechten Fußballfans, sowohl eine Begleitung bis zum Fußballstadion hatten, als auch eine Begleitung nach dem Spiel wieder aus dem Fußballstadion raus und auch aus der Stadt raus, sodass sie das erstmal auseinandergehalten hat. Die rechten Gruppen und Grüppchen, die aus Freiburg unter anderem auch bei dem Fußballspiel gewesen sind, hatten angekündigt, sich nachmittags um 17 Uhr in der Innenstadt zu treffen. Sie haben sich dort auch getroffen, einerseits unter Anwesenheit und Aufsicht der Polizei haben sich getroffen, andererseits ist es von unserer Seite ziemlich gut und genau beobachtet worden, was da passieren könnte. Und im Gefolge dieses Treffens von den Rechten hat es dann im weiteren Abend zwei Auseinandersetzungen gegeben, wo dann Leute von uns mit den Rechten in Konflikt geraten sind, wenn man das vielleicht mal ein bisschen vorsichtig ausdrückt. Dabei ist einigen Rechten was auf die Schnauze gehauen worden. Ein Resultat davon ist, dass von der Polizei verschiedene Leute vorübergehend festgenommen worden sind. Die genaue Anzahl weiß ich im Moment nicht. Nach unseren Informationen sind die vorübergehend Festgenommenen noch am gleichen Abend wieder freigelassen worden. Das heißt, es ist von Anfang an versucht worden, den Rechten auch entschieden und entschlossen entgegenzutreten. Man hat ihren Handlungsspielraum versucht einzuschränken, sodass die Organisierung, die sie möglicherweise versucht haben, gar nicht zustande gekommen ist. Gleichzeitig sind Flüchtlingsheime beschützt worden durch umfangreiche Wachen und nicht nur durch Politiker oder Gemeinderäte, die normal als Alibi eine Nacht dort genächtigt hatten. Und was uns von den Flüchtlingsheimen berichtet worden ist, dass es, und das ist häufiger am Wochenende bereits der Fall gewesen, jeweils immer samstagsabends, zum Teil auch freitagsabends, erhebliche Provokationen von einzelnen, zum Teil unorganisierten rechten Kreisen gibt, die bewusst vor Flüchtlingsheimen vorbeifahren und bewusst dort ihre Provokationen, entweder in Gestalt dessen, dass sie also unverantwortlich mit dem Auto dort vorbeirasen, oder dass sie dort anhalten und Ausschau halten, was denn passiert, oder bis hin zu Schüssen, die sie abgegeben haben, wie am Samstagabend in der Stadtstraße. Schreckschüsse sind dort abgegeben worden, nachts, direkt vor der Stadtstraße. Die Polizei hat ausgerechnet in dieser Zeit ihren Wachposten an der Stadtstraße verlassen gehabt, was ihr jetzt nicht unbedingt anzulasten ist, aber was eigentlich dazu führt, dass man nicht genau verfolgen konnte, wer nun diese Schreckschüsse abgegeben hat. All das ist in den letzten Wochen häufiger passiert und hat auch zugenommen, dass also Provokationen, nicht unbedingt von rechten Kreisen, aber von Leuten, die sich stark und rechts fühlen, zugenommen haben, und dass diese Provokationen ernst zu nehmen sind, insbesondere, dass sie natürlich die Flüchtlinge, die in diesen Heimen leben, einschüchtern sollen. So dass es durchaus auch möglich sein kann, wenn es diese Wache nicht gegeben hätte, dass von den Rechten, jetzt bezogen auf den 3. Oktober, einiges mehr hätte auf die Beine gestellt werden können. Konkret, ich würde sagen, es haben sich etwa 500 Leute an diesem Samstag getroffen, und diese 500 Leute, dass es so viele gewesen sind, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dass auch ganz viele vor den Heimen gewesen sind, ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch, denke ich, den Rechten zukünftig noch was zu schaffen machen wird, sodass sie die organisieren, die sie versuchen, hier im südbadischen Raum hinzukriegen, doch unter, wenn überhaupt, sehr erschwerten Bedingungen hinkriegen.
Es geht durch die Welt ein Geflüster, aber du hörst es nicht. Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Mobilmachung gegen die Sowjetunion.
Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre, nehmt die Gewehre zur Hand.
Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Oktober 1992.
Das gerade gehörte Lied »Der heimliche Aufmarsch« stammt von 1929, ist geschrieben von Hans Eisler und vorgetragen von Ernst Busch. Das Entstehungsdatum 1929 erklärt die Glorifizierung der Sowjetunion als erster sozialistischer Staat, an dem Stalin gerade erst an die alleinige Macht gekommen ist und die sozialistische Idee daher auch noch recht ungebrochen und optimistisch von vielen Menschen vertreten wurde. Auch die Arbeiterklasse als revolutionäres Subjekt taucht in diesem Lied noch recht ungebrochen auf. Die Hoffnung auf eine sozialistische Machtübernahme in Europa war durch den Zulauf der kommunistischen Parteien auch hier in Deutschland recht groß. Der Aufmarsch der Nazis an die Schalthebeln der Macht war aber Ende der 20er bzw. Anfang der 30er Jahre hier im Deutschen Reich schon recht voll im Gange. Und gewisse Parallelen zu heute drängen sich förmlich auf. Fortsetzung folgt.
Ich zwar nur im Freiburger Teil, der gehört aber auch zur BZ, scheint es nicht ganz gepasst zu haben, dass sich angesichts der erwarteten Überfälle viele Freiburgerinnen bereit gefunden haben, vor den Flüchtlingswohnheimen Wache zu stehen. Ich halte diesen Kommentar aus der heutigen BZ für sehr bedenklich. Was gibt es von deinem Standpunkt aus dazu zu sagen?
Also das, was die Badische Zeitung heute geschrieben hat, ist unverantwortlich von ihrer Seite aus. Nicht das, was von unserer Seite aus überlegt worden ist, ist unverantwortlich, wie sie es darstellen, sondern das, wie und was sie geschrieben haben, ist unverantwortlich gewesen. Und es ist also eine Verharmlosung dessen, was von der rechten Seite eigentlich derzeit versucht wird. Es gibt für das nächste Wochenende einen Parteitag der Republikaner in Konstanz. Das ist nicht außer Acht zu lassen einerseits. Und es gibt möglicherweise dann natürlich, je schwieriger es für die Neonazis ist, hier im südbadischen Raum sich zu organisieren, desto mehr Versuche wahrscheinlich auch, ihr Defizit auszugleichen, sodass es nach wie vor eigentlich wichtig ist, sich selbst eigentlich Gedanken zu machen und auch über bisherige Kreise hinaus, also das geht ja auch bis in kirchliche Kreise und humanitäre Organisationen hinein, die sich für diesen 3. Oktober auch ihre Gedanken gemacht haben und gesagt haben, das reicht nicht aus, nur also verbal dagegen aufzutreten, sondern es muss mehr passieren. Und das muss zukünftig auch mehr vielleicht zusammenlaufen, und da muss auch mehr, und ich denke auch, dass es vielleicht ganz gute Ausgangsbedingungen gibt, mehr miteinander gesprochen werden und auch mehr überlegt werden, was die einzelnen Kreise denn dann auch zukünftig zusammentun können.
Am neuen BRD-Nationalfeiertag, den wir nun glücklich hinter uns gebracht haben, wollte keine rechte Freude aufkommen. Kohl bekam trotz massivem Bullenaufgebot 3 Eier in Schwerin ab, wo sich die Politprominenz zur offiziellen Einheitsfeier versammelt hat. Eben dort bezeichnete Kanzler Kohl Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus als Schande für unser Land. Präsident Weizsäcker empörte sich über die rassistischen und antisemitischen Angriffe in dem Staat, dessen Oberhaupt er ist. Und auch die wackere Rita Süssmuth ließ es sich nicht nehmen, angesichts der Gewalt mehr positive Energie zu fordern. Was von dererlei Sprechblasen zu halten ist, wird jedem klar, der die eifrig betriebene Abschaffung des Asylparagraphen 16 betrachtet, die Streichung des individuellen Asylantragsrechts, die Einrichtung von Bezirksinternierungslagern für Flüchtlinge, die Sondergesetze und so weiter und so fort, um nur einiges zu nennen. Die Rassisten in Jackett und Bluse, die sich so wortreich von den Mord- und Terroranschlägen der faschistischen Banden distanzieren, bekommen neuerdings Unterstützung von unerwarteter Seite. Auch die Konzernchefs und Millionäre dieses Staates prangern neuerdings die rechtsradikalen Ausschreitungen an. Ihr Motiv ist aber ebenso wenig humanitär wie das der Politprominenz. Der Präsident des Industrie- und Handelstages Thiel scheut sich auch nicht, in der Bild am Sonntag offen zuzugeben, dass es ihm angesichts der ermordeten Flüchtlinge in erster Linie um die Profite geht, die ihm verloren zu gehen drohen. Des Gastgebers des Schweriner Festaktes, Ministerpräsident Bernd Seites, größte Sorge galt dann auch dem Ansehen Deutschlands im Ausland und dem, Zitat, ständig wachsenden Zustrom von Asylbewerbern, Zitat Ende. Während die Herrschenden in ihrer Einheit beweihräucherten, fanden auf den Straßen Schwerins einige Protestveranstaltungen statt. Der DGB hatte 3000 Menschen zu einer Demonstration für Demokratie und Menschenrechte mobilisieren können, die PDS veranstaltete einen Einheitsmarkt und die Komitees für Gerechtigkeit veranstalteten ebenfalls eine Gegenkundgebung. Mit von der Partie in Schwerin waren auch autonome Gruppen, die ebenfalls ihre Meinung zu den Einheitsfeierlichkeiten kundtun wollten. Gegen sie wurde bereits im Vorfeld in den Medien gehetzt. Die Bullen haben auch wieder einmal, wie bereits in München auf dem Weltwirtschaftsgipfel, einen Kessel gemacht und über 100 Leute gefangen genommen. Ein Bericht über den Widerstand von autonomer Seite und die Repression gegen sie gibt uns jetzt ein Mensch aus dem Berliner Kreuzberger Bündnis, der am Samstag in Schwerin dabei war und heute telefonisch mit uns verbunden ist. Zunächst mal die Frage, hörst du uns?
Ja, ich höre euch.
Okay, kannst du dann einfach mal loslegen mit deinem Bericht?
Ich lege einfach mal los, ja. Also unter dem Motto Feste feiern, bis sie fallen, zeigten auch einige unabhängige Gruppen Präsenz bei den Einheitsfeierlichkeiten in Schwerin. Inmitten der Diskussion, inwieweit es sinnvoll wäre, sich an den Jubelfeierlichkeiten angemessen zu beteiligen, platzte ein Aufruf des Kommandos Wir und die Anderen. Versehen mit dem offiziellen Programm der Stadt Schwerin wurden Parolen ausgegeben, die für einige Aufregung unter den Bullen sorgten. Mit In Schwerin wird abgekanzlert, den Stiefeln Beine machen und ihm den Pfälzer Saumagen zu verderben, wurde zu Aktivitäten aufgerufen, die darauf abzielten, die versammelten Heucheleien zu entlarven und sie öffentlich der Lächerlichkeit preiszugeben. Einer Gruppe gelang es, sich Kohl beim Bad in der Menge unauffällig zu nähern. Als Kohl ins Taumeln kam, ließen sich die Bullen zu aggressiven Attacken hinreißen. Nach dem Prinzip der Gesichtskontrolle wurden Passanten zu Boden gerissen und sofort abgeführt. Bis zum frühen Nachmittag wurden so rund 40 Personen abgegriffen. Gegen 15.30 Uhr formierte sich eine spontane Demo mit der Forderung nach Freilassung der Gefangenen. Die Bullen zeigten sich von Anfang an kompromisslos und wollten die Demo sofort auflösen. Probleme bereiteten ihnen dabei diejenigen, die sich der Demo spontan anschlossen. Rund 500 Personen, Einheitsfeiernde und Bürgerinnen und Bürger aus der Schweriner Bevölkerung. Durch provozierendes Auftreten und mit einer Straßensperrung gelang es den Bullen, die rund 500 Sympathisantinnen von der Demo abzuspalten und diejenigen, die sich nicht einschüchtern lassen, sondern die Demo fortsetzen wollten, in einen Kessel zu pferchen. Auch danach zeigten sie keinerlei Verhandlungsbereitschaft. Stattdessen begannen die Bullen damit, die etwas mehr als 100 Personen brutal in eine Straße abzudrängen und die Eingekesselten dann einzeln aus der Menge in einen Hof zu zerren, in dem die Festgenommenen teilweise 2 Stunden ausharren mussten, bevor sie durchsucht und zur weiteren Behandlung in einen großen Raum getrieben wurden. Mit großem Bahnhof wurden die Gefangenen dann in einen Gefängnisbus gesperrt und in abseits gelegene Barackenlager gefahren. Zu keinem Zeitpunkt wurde erwähnt, auf welcher Rechtsgrundlage der Kessel und die anschließende Sonderbehandlung durchgeführt wurden. Denn die Demo war friedlich geblieben, lediglich 1 oder 2 Bonzen wurden an einer Sektbar angegriffen, Parolen gerufen etc. Kurz nach 22 Uhr waren die letzten Gefangenen freigelassen worden. Die unglaublichen Vorfälle von Schwerin wurden von einigen Betroffenen so verstanden, dass die Bundesregierung rechte Schreibtischtäter und faschistoide Bullen mehr und mehr auf Konfrontation setzen und Gewalt eskalieren wollen. Wir müssen uns überlegen, welche Formen von Widerstand entwickelt werden müssen. Inzwischen gibt es eine weitere Erklärung des Kommandos Er und die anderen. Demnach sollen die staatsterroristischen Aktivitäten nicht länger hingenommen werden, denn keiner ist unangreifbar und die letzte Schlacht gewinnen wir.
Ich möchte dich noch eine Frage stellen. Nun gab es ja 4 verschiedene Gegenveranstaltungen in Schwerin, vom DGB, von der PDS, von diesen Komitees und von euch. Und so die Frage, die sich da irgendwie aufdrängt, wäre irgendwie nicht möglich gewesen, irgendeine gemeinsame Aktionsform zu finden, um da zusammen was auszudrücken?
Das war im Vorfeld versucht worden, das scheiterte aber in erster Linie mal an den bürgerlich bis reformistischen Gruppen in Schwerin, die also furchtbare Angst vor der Polizei und vor der Staatsmacht haben und sich überdies auch nicht sonderlich für die innenpolitischen Probleme im Moment interessieren und engagieren. Also es war kein Angebot da und Angebote von uns auf Zusammenarbeit, die wurden abgelehnt.
Gut, okay, lassen wir es vielleicht dabei, dann danke ich dir für deinen Bericht. Tschüss.
Weisung Nummer 499. Gruß von Ernst Stoltendorf, Ludenberg. Die Zonen rund um den europäischen Zentralkontinent stellen ernstzunehmende Bedrohungen dar. Der easy Zugang zu strategischen Rohstoffen in außereuropäischen Regionen muss unter den entschiedenen Schutz des Militärs gestellt werden. Insbesondere bei Menschen mit waffenstarrenden Kopftüchern muss man die Augen offen halten. Friedenserhaltende Maßnahmen verlangen ihre Durchsetzung. Ohren auf! Pustet euren kurzgeschorenen Helmuntersatz frei. Augen gerade! Die Parole: weltweit Förderung und Absicherung politischer, wirtschaftlicher, militärischer und ökologischer Stabilität. Die naturtrüb betriebenen Panzer stehen stramm. Die chlorfreie Flagge weht über Bielefeld. Die groß angelegte Eingreiftruppe stationiert sich in Ostwestfalen-Lippe.
Fire.
Weisung Nummer 1 vom August 1992. Der neue Generalleutnant Helge Hansen erteilt den Auftrag zum Aufbau von Krisenreaktionskräften zur Krisenbewältigung und für friedenserhaltende Maßnahmen in und außerhalb des Bündnisgebiets. Die Bundeswehr formiert sich. In der Öffentlichkeit wird das Bild humanitärer Aktion im Rahmen himmelblauer Helme vorgekaspert. Oder noch besser, globaler Umweltschutz mit sogenannten Grünhelmen. Die Bundeswehr mit säurefreier Weste. Gleichzeitig wird aber mehr oder weniger öffentlich an den Konturen einer europäischen Eingreiftruppe gebastelt. Die Westeuropäische Verteidigungsunion WEU, 1953 zur Zähmung und Integration eines militärischen Deutschlands gegründet, war lange eine Karteileiche. Seit über einem Jahr nun wird die Leiche aus dem Keller geholt. Die Strukturen der WEU sind aber noch nicht so ausgekocht wie die der NATO. Das europäische Bündnis soll aber in die NATO integriert werden. Bei Aktionen, die nur europäischen Interessen berühren, muss dann nicht die totale NATO-Walze anlaufen, sondern eben nur die WEU. Lieblingsbeispiel der Militärs ist dabei der Krieg in Ex-Jugoslawien.
Ob die WEU dann freie Hand jenseits von NATO-Strukturen hat, ist noch unklar. Die schnelle Eingreiftruppe, die jetzt am Freitag in Bielefeld gegründet wurde, kann dann auch von beiden Bündnissen beansprucht werden. Nico Evers vom Bielefelder Bündnis gegen schnelle Eingreiftruppe erklärte mir heute, dass die Zusammensetzung der Truppe vor jedem Einsatz neu entschieden wird, ein einzelnes Mitgliedsland sich also im Einzelfall auch ausklinken kann. Die Truppe selber wird auch nicht an einem Ort stationiert, sondern ist dezentral übers Land gestreut. Nur das Hauptquartier mit der obersten Kommandoebene soll in Bielefeld bleiben. Gesicherte Auskünfte über Zusammensetzung der Truppe und die Beteiligung der Bundeswehr konnte mir Nico Evers nicht nennen. Die Zahlen schwanken und die voraussichtlich 40.000 Mann von der Bundeswehr sind in der Größenordnung ebenfalls unsicher. Insgesamt also eher vorläufige Brutstätten eines sich erst formierenden europäischen Militärs, mehr oder weniger unter dem Dach der NATO. Orte wie Bielefeld oder Mülheim, wo das deutsch-französische Korps stationiert wird, sind aber neuralgische Punkte für einen Widerstand gegen diese Entwicklung. Die Aktion am Freitag in Bielefeld fiel da aber eher bescheiden aus. Nico Evers.
Ja, also die Resonanz hier war eigentlich bescheiden. Es war ja die militärische Zeremonie in der Kaserne den ganzen Freitagvormittag und mehrere Stunden waren dann auch, ich schätze, bis zu 150 Aktive vor den Toren der Kaserne, die natürlich entsprechend gesichert war, machte ein paar Aktionen und ein paar Kundgebungsbeiträge waren selbst dann auf dem Zeremonienplatz innerhalb des Kaserngeländes zu hören, wenn mal die Militärkapelle kurz Pause machte. Es war nachmittags in Bielefeld eine Kundgebung mit einem kleineren Demonstrationszug, an dem 500, 600, 700 teilgenommen haben. Das ist sozusagen hier das untere Niveau eigentlich von der rein quantitativen Beteiligung.
Dafür waren dann aber 500 Polizisten und Soldaten im Einsatz, zum Schutz der Kaserne, wie es heißt, in der die Gründungszeremonie abgefeiert wurde.
Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Oktober 1992.
30 Jahre ist das schweizerische Projekt der NEAT, der neuen Eisenbahn Alpentransversale, schon alt. Gemeint ist ein Tunneldurchbruch durch die Schweizer Alpen mit einer Gesamtlänge von 80 Kilometern, 50 Kilometer durch den Gotthard und eine 30 Kilometer lange Röhre durch den Lötschberg. Der Plan, die Alpen an zwei Orten zu durchlöchern, die gerade einmal 70 Kilometer voneinander entfernt liegen, wurde schon bald, nachdem er gefasst war, wieder fallen gelassen. Das Verkehrsvolumen schien nicht derart groß zu werden, dass es sich gelohnt hätte, daran weiter zu planen. Vor etwa 4 Jahren wurden jedoch die alten Pläne in aller Eile wieder hervorgeholt, als nämlich die Schweiz sich dem übermächtigen Druck der EG-Nachbarn zu beugen und mit dem Gedanken zu spielen begann, selbst in den Genuss vermeintlicher Vorteile des EWR, des europäischen Wirtschaftsraumes, zu gelangen. Kaum, dass die Schweiz ihr Beitrittsbegehren den Brüsseler Eurokraten hatte zukommen lassen, legten diese auch schon ihren Forderungskatalog vor. An allererster Stelle stand etwas für die Schweizerinnen und Schweizer Altbekanntes. Ein Transitkorridor zwischen Nord- und Südeuropa für den wachsenden EG-Güterverkehr, gegen den sich die Schweiz bisher immer erfolgreich gewehrt hatte. Was es mit diesem Korridor auf sich hat, erzählt uns Lucius Theiler, Abgeordneter der Schweizer Grünen Partei und aktiver NEAT-Gegner.
Die EG verlangte ja ursprünglich, dass die EG Lastwagen mit 40 Tonnen, also unter Missachtung der schweizerischen 28-Tonnen-Limite, durch unser Land können. Man wollte auch in diesem Korridor die schweizerischen Bestimmungen über das Nachtfahrverbot und das Sonntagsfahrverbot aufheben. Also die EG verlangte eigentlich so etwas Ähnliches wie in Panama, nämlich einen Korridor durch unser Land, in dem nicht mehr unser Recht gilt, sondern das EG-Recht. Und da hat sich der Schweiz dagegen gewehrt und hat dann als Ersatz diese NEAD angeboten, also ein Milliardengeschenk an die EG mit dem Hintergedanke, dass das in Brüssel gute Stimmung macht und dann nachher die Beitrittsverhandlungen der Schweiz zu EWR und EG erleichtern würde. Also man kann ruhig sagen, die NEAD ist eigentlich der Eintrittspreis der Schweiz in die EG.
15 Milliarden Schweizer Franken, das entspricht ungefähr 17,25 Milliarden D-Mark als Eintrittspreis. Und das ist, zu befürchten Kritikerinnen, keinesfalls zu hoch gegriffen. Hat die Schweizer Regierung es doch einmal mehr verstanden, den wirklichen Finanzrahmen gut zu vertuschen. Angefangen von neuen Zufahrtsstraßen, beschönigten Zuwachsraten an Zügen, die Tunnelkapazitäten ohnehin übersteigen würden, eine Frist von nur 60 Jahren, bis sich das Projekt bezahlt machen würde, die nicht berücksichtigte Teuerungsrate und dergleichen mehr, weshalb Gegnerinnen und Gegner bei ihrer Aufstellung der Kosten von rund 50 Milliarden Franken ausgehen. Durchaus realistisch. Doch wie in der Schweiz üblich, sollten zunächst einmal die Eidgenössinnen und Genossen um ihr Votum gefragt werden, nachdem im staatlichen Fernsehen an Befürwortungspropaganda wahrlich nicht gespart wurde. Das Votum am 27. September fiel dementsprechend aus. 67,5% stimmten dem größten Bauprojekt der Schweiz zu und damit, wie Lucius Theiler bekräftigt, auch den großspurigen Träumen europäischer Großraumphilosophie.
Der erste Schritt war die NEAD und jetzt folgt dann am 6. Dezember die Abstimmung über den europäischen Wirtschaftsraum EWR und dann kommt dann nachher der Vollbeitritt zur EG. Und wie Sie wissen, ein großer Teil der schweizerischen Bevölkerung wehrt sich an sich gegen einen EG-Beitritt, aber seit einigen Monaten läuft eine eigentliche Dampfwalze für die EG, eine Angstmachkampagne. Man sagt, die Schweiz wäre dann völlig allein isoliert in Europa, es ginge wirtschaftlich schlechter, die Betriebe müssten auswandern, es gäbe Arbeitslosigkeit und so weiter. Und diese Angstkampagne, die von den Behörden selber ganz systematisch geschürt wird, macht natürlich im Moment schon einen gewissen Eindruck. Und das sah man jetzt auch im Vorfeld zur NEAD-Abstimmung. Ich habe es nie erlebt und ich habe schon viele Abstimmungskampagnen mitgemacht, dass die Behörden derart massiv und unverfroren in einen Abstimmungskampf eingegriffen haben.
Dieser Propaganda zum Trotz gab es verschiedene Initiativen, die mit ihren, wenn auch begrenzten Mitteln, der Gigantomanie entgegengetreten sind. Zweifel bestehen besonders an der geologischen Realisierung.
Das weiß noch kein Mensch, wie die Gesteinsschichten da tief im Berg aussehen. Das eine ist ein 50 Kilometer langer Tunnel. Man weiß noch nicht einmal, ob das, wenn die Schnellbahnen mit 200 Kilometer oder noch schneller da durchbrausen, ob das nicht so heiß wird, dass alle Zugspassagiere verschmoren. Da hat man noch keine Erfahrungswerte. Lüften kann man das nicht oder nur in beschränktem Ausmaß und so weiter. Man weiß auch nicht, ob dann überhaupt in ein paar Jahren das Geld noch vorhanden ist. Im Moment ist ja auch der Transitverkehr eher rückläufig. Also das ganze Projekt entspricht ja nur in Anführungszeichen einem Bedürfnis, wenn die wahnsinnige Politik der extremen Arbeitsteilung, die die EG bis jetzt verfolgt hat, weitergeführt wird. Also dass jedes Produkt nur noch an ein, zwei, drei Orten in Europa produziert wird und alles, was es dazu braucht, wird an diese Produktionsstandorte geführt und die fertigen Produkte dann wieder über ganz Europa verteilt. Dann braucht es diese enorme Zunahme der Transportkapazitäten.
Nur drei Kantone stimmten gegen die NEAD. Uri, Appenzell Außerrhoden und Appenzell Innerrhoden. Kein Wunder, haben diese Kantone nunmehr genügend Erfahrung damit machen können, dass jede neue Verkehrstrasse auch zugleich mehr Verkehr bedeutet. Lucius Theiler sieht demnach in dem Abstimmungsverhalten eher den politischen Opportunismus, den der Staat provoziert hat.
Das Problem war, dass die Leute, die sich wenig informiert haben, die Zweifel hatten, die haben im Zweifel dann vermutlich eher für die NEAD gestimmt. Und zwar zum Teil fast ein bisschen als Versicherungsprämie gegenüber der EG. Man hat gesagt, ja, wenn es schon nichts nützt, dann nachher hilft es vielleicht, Schaden von der Schweiz abzuwenden, indem dann die EG diese Vorleistung eben honoriert und weniger Repressalien ergreift, wenn wir zum Beispiel nicht dem EWR beitreten.
Auch wenn Theiler die NEAD-Abstimmung vor allem im Zusammenhang mit dem Wunsch der Schweizer Regierung nach einem EG-Beitritt sieht, misst er dem Ergebnis höchstens die Funktion eines Stimmungsbarometers für die EWR-Befragung Anfang Dezember zu. Auffallend bleibt dennoch, dass das Abstimmungsverhalten in der Schweiz dem in Frankreich oder Dänemark sehr ähnlich ist.
Überhaupt jetzt alle diese Europa-Abstimmungen in Dänemark, besonders auch in Irland und in Frankreich, hat der Staat ganz massiv eingegriffen in die Abstimmungen. Also im links-grünen Spektrum haben wir ein Forum gegen EWR-EG-Beitritt gegründet, das im Moment dran ist, in den einzelnen Kantonen Sektionen auf die Beine zu stellen. Gerade gestern wurde ein Parlamentarierinnenkomitee, hauptsächlich von Grünen, aber immerhin auch im Zuzug von einigen mutigen Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen gegründet. Man muss halt sehen, dass bei uns in der Schweiz die Sozialdemokraten die glühendsten Befürworter eines möglichst schnellen EG-Beitritts sind, so quasi ein bisschen der Hoffnung, dass dann alles, was man im eigenen Land nicht erreicht hat, wie durch ein Wunder, durch Diktat von Brüssel realisiert wird. Völlig absurd. Immerhin haben sich auch dort hat einige Dissidente, die bei der Opposition mitmachen.
Nähert hin oder her. Worauf die Kritik immer wieder hinausläuft, der Ausverkauf der Schweiz an den EWR oder gar an die EG. Und so tauchen in der Argumentation Theilers dieselben Gründe gegen den Anschluss der Schweiz an die EG auf, wie sie längst die Euro-Kritikerinnen anderer Länder zu bedenken geben. Aufgeben der Bundespolitik zu Ungunsten euro-bürokratischen Zentralismusgehabes samt wirtschaftlicher Monokulturen, die Befürchtung, ein EG-Beitritt zöge den NATO-Beitritt direkt und unweigerlich nach sich und nicht zuletzt die Opferung des goldenen eidgenössischen Kalbes, des schweizerischen Volkrechts, der Volksabstimmungen.
Es gibt einfach einen unlösbaren Widerspruch zwischen der EG-Großraumphilosophie und der grünen Sicht der Dinge. Zudem muss man ja auch immer sagen, auch das betonen wir immer sehr, EG ist nicht gleich Europa, sondern EG ist eben eigentlich eine Festung der reicheren EG-Länder und alles, was hinter diesem Wall ist, ist ausgeschlossen von der EG.
Auch in Zukunft wird wohl die systematische Beeinflussung, wie sie bisher von Seiten der Behörden in der Schweiz betrieben wurde, nicht abreißen, ganz zu schweigen von den organisierten Einschüchterungsversuchen, mit denen das Ausland aufwartet.
Bis ganz am Schluss, gerade noch vor der Abstimmung, kam der erste Schnellbahnzug aus Deutschland in Basel an und dann nachher wurde groß verkündet, dieser Zug führe nur weiter in die Schweiz, wenn eben das NEAD-Projekt durchkomme.
Ja, und da ist der Beitrag zu Ende. Wir haben jetzt noch eine Live-Sache und zwar von der Vauban-Kaserne haben wir gerade einen Anruf bekommen. Dort sind die Flüchtlinge heute angekommen. Wir haben jetzt einen Menschen am Apparat, der uns Näheres erzählen kann.
Ja, ungefähr 20 Flüchtlinge sind heute angekommen. Einige sagen, es seien nur 17, aber wir haben gerade direkt nachgefragt. Es sind ungefähr 20 aus Rumänien und aus Jugoslawien, im Laufe des Nachmittags aus Karlsruhe von der dortigen zentralen Anlaufstelle hierher transportiert worden sind. Die Situation ist so, die Flüchtlinge können kein Deutsch. Es ist ihnen auf dem Vauban-Bezirkssammellager auch kein Dolmetscher oder Dolmetscherin zur Verfügung gestellt worden. Damit war erstmal die Situation perfekt, die Verständigung war unmöglich. Allein die Tatsache, dass einer von den Flüchtlingen Englisch sprechen konnte, hat überhaupt ermöglicht, dass überhaupt ein paar konkrete Informationen rübergebracht werden konnten. Die Behörden sind mit den Flüchtlingen im Moment so umgegangen, dass ihnen die Unterbringung gezeigt worden ist, eine Verpflegung angeboten worden ist, mehr auch nicht. Ihnen ist nicht einmal gesagt worden, wo die Stadt Freiburg ist, in welche Richtung es dorthin geht. Ihnen ist auch nur gesagt worden, sie dürften die Stadt nicht verlassen. Wenn man aber nach rechts aus der Vauban-Kaserne reingeht, rausgeht, dann ist man gerade da 100 Metern an der Stadtgrenze angelangt. Das ist ihnen ja auch nicht gesagt worden. Konkret also sehr schwierige Bedingungen, unter denen die Flüchtlinge derzeit untergebracht worden sind. Die zweite Schwierigkeit, die darin besteht, der Zugang zum Gelände ist gesperrt. Niemand ohne Genehmigung darf auf dieses Gelände rauf, sodass es also auch total schwer ist, den Kontakt zu den Flüchtlingen herzustellen. Trotzdem ist uns dieses gelungen. Wir sind gerade dabei, die Flüchtlinge etwas über die Situation, in der sie sich befinden, zu informieren. Auch die Sprachschwierigkeiten auszuräumen, indem wir uns eigene Dolmetscher besorgt haben, die derzeit ihnen erklären, in welchem Lager sie eigentlich faktisch interniert sind und was mit ihnen in den nächsten Wochen auch passieren soll. Das ist so konkret die Information. Unwichtig ist dabei, ob der Behördencomputer ausgefallen ist oder ob deren Telefonleitungen nicht funktionieren, ob deren technische Einrichtungen funktionieren oder nicht. Das ist unwesentlich, wie es jedenfalls zum Teil gemeldet worden ist. Wichtig ist, dass Flüchtlinge jetzt in der Kaserne drin sind und dass die Behörden einen Umgang mit ihnen pflegen, den wir eigentlich vorausgesehen hatten, nämlich es gibt gar keine konkreten Informationen über die Situation. Die Flüchtlinge haben seit einer Woche kein Geld bekommen, sodass ihnen auch nicht möglich ist, zum Beispiel ein paar Utensilien zu kaufen. Soweit sind die Sachen, die wir im Moment herauskriegen konnten, und soweit ganz kurz mal zwischendrin der Bericht aus der Vauban-Kaserne.
Ja, vielen Dank.
Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Oktober 1992.
Am kommenden Mittwoch, dem 7. Oktober, startet im Kommunalen Kino in der Urachstraße in Freiburg eine Filmreihe mit Filmen aus Südafrika. Transitions, Übergänge, ist sie betitelt. Die Reihe stellt 6 Spiel- und Dokumentarfilme in englischsprachiger oder deutsch untertitelter Fassung vor. Außerdem wird es in diesem Rahmen eine Autorenlesung und eine Podiumsdiskussion geben. Zu uns ins Studio kam heute Nachmittag Don Atkins, ein Organisator der Filmreihe und selbst Filmemacher. Don ist in Südafrika geboren, lebte 10 Jahre in Lesotho und ist seit 1989 Mitarbeiter der Medienwerkstatt in Freiburg. Don erklärt den Titel Transitions, Übergänge, mit der politischen Übergangssituation in Südafrika und dem Versuch, einzelne Aspekte hieraus anhand der Filme zu beleuchten.
Transitions, Übergänge, vielleicht ist ein bisschen optimistisch als Titel für diese Periode in südafrikanischer Geschichte. Da hat was angefangen, was vor 2 Jahren mit der Freilassung von Mandela und die Unbanning von der African National Congress, PAC und anderen Widerstandsbewegungen in Hoffnung eingesetzt hätte, was heutzutage in einer Spirale von Gewalt tagtäglich zu sehen ist, was keine Hoffnung mehr gibt für eine schnelle Lösung für die Demokratisierungsprozess in Südafrika. Das heißt, diese Übergangsperiode kann sehr lang sein, was jeder hat gehofft, das wird viel kürzer gewesen. Natürlich, was Leute in die Hauptmedien hier in Deutschland oder in Europa oder überhaupt außerhalb die Gesellschaft erfahren, ist nicht die ganze Geschichte und ist manchmal nicht ganz genau geschildert. Und wir hoffen, dass diese verschiedenen Filme, beide dokumentarische Filme und Spielfilme, viel mehr Hintergrundinformationen reinbringen können, dass Leute einen anderen Blick in Südafrika reinkriegen können, dass die Leute als Menschen vorkommen mit menschlichen Problemen.
Und im Mittelpunkt der Filme steht die Apartheid und die alltägliche Gewalt in Südafrika. Die meisten Filme reflektieren die letzten 5 Jahre, in denen die harte Apartheid allmählich bröckelte, der Widerstand seitens der schwarzen Bevölkerung wuchs, aber auch die Auseinandersetzungen innerhalb schwarzer Gruppen zunahmen. Neben The Schoolmaster, ein Film über einen polnischen Lehrer, der das Apartheid-System erlebt, The Leaders, The Driver and The Driver's Wife, eine Komödie über einen Rechtsextremisten, On the Wire, ein Berufssoldat, der aus der südafrikanischen Armee zurückkommt, gehört auch Wheels and Deals von Michael Hammond zu dem Programm.
Beispiel Michael Hammonds Film Wheels and Deals, das zum ersten Mal im Freiburg gesehen wurde, hat das Gewalt in Soweto als schwarze Township als Thema, aber auch dabei Kriminalität als Widerstand gegen die Apartheid-System, gegen die Weiße, wo die Leute die Autos von den Weißen klauen und dann dem verkaufen, um ihr Geld zu verdienen. Aber auch dann die Korruption, die Schwarze, die für die Weiße arbeiten, als Politiker in die Weiße Apartheid-System.
Der Film Wheels and Deals wird am 20. Oktober um 21 Uhr in Anwesenheit des Regisseurs gezeigt. Ebenfalls gezeigt in Anwesenheit der Regisseurin wird der Film Wir hatten eine Dora in Südwest einen Tag später am 21. Oktober. Dieser Film handelt von der Vermittlung von jungen Frauen durch den Deutschen Frauenbund nach Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia. Ein Höhepunkt in dieser Filmreihe ist sicher auch die Lesung mit James Matthews. Über ihn erzählt uns jetzt auch Don ein wenig mehr.
James Matthews kenne ich nicht persönlich. Er kommt aus Kapstadt, hat unheimlich viele Bücher und kurze Essays geschrieben. Hat natürlich wahnsinnige Probleme in Südafrika, seine Sachen zu veröffentlichen. Hat aber hier in Deutschland ein paar Titel, eine Herausgabe gefunden, um dem in Deutsch herauszubringen, kommt nach Deutschland jetzt, um seine Arbeit und seine Projekte, wo er mitmachen, unterstützen zu finden.
Die Lesung mit James Matthews ist am 3. November. Auftakt in dieser Filmreihe mit Filmen aus Südafrika ist am kommenden Mittwoch mit 2 Filmen. Zum einen ist das Die Farbe des Goldes, zum anderen Goldwitwen. Bei beiden Filmen ist Don Atkins Co-Autor und stellt die Filme jetzt mal selbst vor.
Die 2 Filme sind 2 Seiten einer Geschichte. Das ist die Auseinanderreißen von den Familien durch das System der Apartheid in Südafrika. Die ganze Industrie und Wirtschaft von Südafrika sind auf die Goldminen und andere Minen in Südafrika aufgebaut. Und dafür brauchten die Industrie billige Arbeitskräfte. Die südafrikanische weiße Staat hat mitgespielt und Gesetze eingeführt, um das Land von den Leuten wegzunehmen. Die Männer mussten dann als Wanderarbeiter in die Minen und die Industrien arbeiten. Die Frauen und Kinder mussten in die Reservaten zu Hause bleiben. Goldwitwen ist die Geschichte der Frauen in Lesotho als ein Arbeitsreservat von Südafrika. The Color of Gold ist die Situation der Männer, die in die Goldminen arbeiten.
Der Film ist ganz neu, 1992 gedreht und ist jetzt eine Uraufführung in Freiburg, ja?
Ist die Uraufführung von dieser Fassung. Wir haben die Fernsehfassung auf dem Videoforum gezeigt, haben aber einen längeren Schnitt gemacht und das würde das erste Mal das zu sehen sein.
Wie war denn die Situation beim Drehen dieses Films in Südafrika? Habt ihr da Schwierigkeiten gehabt?
Wir hatten fast ein Jahr gebraucht, um eine Dreherlaubnis von der Minengesellschaft in die Minen reinzukommen. Danach war das einfacher, weil wir hatten die Erlaubnis, da in die Minen zu arbeiten. Aber auf dem ersten Dreh im November letztes Jahr ist eine auseinandergesetzte Minenhostel, die natürlich von die ganze Wanderarbeitssystem und die Single-Sex-Hostels, die Wohnheime nur für Männer als Ergebnis oftmals vorkommt, müssen wir unsere Dreh abbrechen. Natürlich haben wir auch die Managers von den Minen nicht alles gesagt, was wir wollten drehen. Wir haben das in Sesotho, die Sprache, die Arbeiter gedreht, was fast keine von den Weißen kennen. Und natürlich hatten wir dann die Möglichkeit, mit den Männern ausreichend Gespräche zu führen, die für die Weißen nicht so interessant waren.
Farbe des Goldes und Goldwitwen heißen also die zwei Filme, die den Auftakt der Filmreihe des Kommunalen Kinos über Filme aus Südafrika beinhaltet. Es geht also los am kommenden Mittwoch, 21 Uhr, unter Anwesenheit der Regisseure Don Atkins und Mike Schlömer, die sich auch gern, wie Don mir versichert hat, den kritischen Fragen des Publikums stellen werden.
So, und nach diesen verlängerten Veranstaltungshinweisen über die Filme kommen wir jetzt zu den wirklichen, richtigen Veranstaltungshinweisen.
Im Rahmen der Vortragsreihe 500 Jahre Kolonialismus gibt es heute Abend um 20 Uhr in der Aktion Dritte Welt, Kronenstraße 16, eine Diashow und Diskussion über Kuba, veranstaltet von der Kuba-Solidaritätsgruppe.
Heute Abend außerplanmäßig im kommunalen Kino Filme, und zwar Tanzvideos zu den siebten Freiburger New Dance Tagen um 21 Uhr. Und hingewiesen sei nochmal auf Mittwoch, da beginnen eben die Transitions, die Filme aus Südafrika mit Goldwitwen, die Farbe des Goldes, am Mittwoch um 21 Uhr.
Und hier noch eine Durchsage bzw. ein Aufruf. Die Volksküche, die traditionelle, die ja immer jeden Dienstag stattfindet und nächsten Dienstag im Infoladen, also morgen im Infoladen stattfinden soll, fällt leider aus Personalmangel aus. Falls sich jedoch jemand findet oder mehrere Leute finden, die doch noch Lust haben für ein schönes Gericht am nächsten Dienstag zu sorgen, die Bock haben zu kochen, die sollen jetzt schnell anrufen und das durchgeben. Vielleicht findet dann doch noch eine Vogel statt, aber falls eben keine andere Info kommt, müsst ihr leider Dienstag dann in eurem WGs kochen.
Der Deutsche Caritasverband e.V. veranstaltet eine Tagung, und zwar Freizügigkeit in Europa, Auswirkungen für die Arbeitsmigranten. Steht die Sozialarbeit vor einer neuen Herausforderung? Die Tagung, die läuft vom 5. bis 9. Oktober, hat also heute schon begonnen. Und das hat jetzt auch keinen Wert mehr darauf hinzuweisen, weil die letzte Veranstaltung schon läuft. Morgen Dienstag beginnt die ganze Sache ab 9 Uhr mit einem Vortrag über Migrationszusammenhänge in Europa. Und geht dann weiter um 11 Uhr bis 12 Uhr mit dem Thema Spannungsfelder im Kontext von Migration an Beispielen von verschiedenen Ländern und setzt sich dann an den folgenden Tagen fort. Ich muss noch gerade kurz gucken, das ist im Kardinal-Schulte-Haus. Ich glaube, das war eine Panne, das läuft in Köln und nicht in Freiburg. Und das lief gestern im
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.